aus Johannes Kapitel 13. Ich lese jetzt erstmal die ersten 17 Verse. Lass uns jetzt Gottes Wort unsere Aufmerksamkeit schenken. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Da kommt er zu Simon Petrus, und dieser spricht zu ihm: Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm: Auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter, darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Das Wort des Herrn. Dank sei Gott. Ich bete kurz für die Predigt. Himmlischer Vater, danke dir für diesen Tag, danke dir für diesen Gottesdienst, danke dir für den Sven, der jetzt gleich dein Wort auslegt. Gott, wir bitten darum, dass du uns Verständnis schenkst, dass du uns erkennen lässt, was Jesus für seine Jünger und für uns getan hat und dass wir diese Glückseligkeit erleben dürfen, indem wir das tun. Das beten wir im Namen Jesu. Amen.
Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Keine Angst, der Predigttext ist nicht so lang, wie er gerade vorgelesen wurde, aber ein bisschen Kontext hilft beim Verständnis. Wenn du einen Wunsch frei hättest und dir alles Beliebige wünschen dürftest, was würdest du dir wünschen? Was würde dir die meiste Freude bereiten? Was würdest du dir gönnen? Gibt es vielleicht jemanden, in dessen Haut du stecken möchtest? Oder gibt es eine Sache, wenn du die schaffst oder die hast, dann kannst du endlich zufrieden sein und zur Ruhe kommen. Oder wenn du doch bloß gesund wärst und es dir gut gehen würde. Vielleicht auch, dass du endlich einen Partner findest oder dass dein Ehepartner dich besser verstehen würde, mehr Zeit für dich hätte, dass du nicht immer alles alleine machen müsstest und er dir auch mal helfen würde, oder dass er nicht immer die Sachen macht, die dich wirklich nerven. Und du auch mal ein bisschen Lob und Anerkennung bekommen würdest. Was würdest du dir wünschen? Lass mich ein bisschen provokant sein am Anfang. Was würdet ihr sagen, wenn ich euch jetzt sage, hört doch auf rumzuweinen. Lasst euch doch nicht so viel von anderen steuern und definieren. Entscheidet euch doch einfach glücklich zu sein und seid ein bisschen selbstbewusster. Habt eine Vision für euer Leben. Und dann klappt es schon auch mit den Dingen, die ihr euch wünscht und die euch glücklich machen. Erwartet nicht zu wenig von eurem Leben und von Gott, weil Jesus hat uns ja immerhin versprochen in Johannes 10, dass er gekommen ist, damit wir das Leben haben und das Leben im Überfluss haben. Leb dein Potenzial, leb dein bestes Leben und zwar schon jetzt. Ich sehe ein paar entsetzte Gesichter und das ist auch gut so. Vielleicht will mich der eine auch hier vorne von der Kanzel wegzerren oder das Mikro ausschalten. Und wenn ich so weiterreden würde, dann würde ich das auch von euch erwarten. Lasst euch nicht von jedermann alles erzählen, egal ob man hier auf der Kanzel steht, egal ob man ein bekannter Prediger im Internet ist, egal wie viele Bücher man geschrieben und verkauft hat. Aber es ist leider so, dass vieles von den tollen Ratschlägen, die ich euch gerade gegeben habe, die traurige Realität an vielen Orten der Welt ist. Auch und vor allem auch unter Christen. Die tollen Ratschläge von eben stammten von einem bekannten Pastor einer großen Gemeinde, der unzählige Bücher geschrieben hat. Und das Tragische ist, dass die meisten Menschen und vor allem die Menschen, die 30.000 Menschen, die in seine Gemeinden gehen, nicht darüber schockiert sind, sondern darin ihr Glück suchen. Wer will denn nicht sein bestes Leben jetzt? Ein Buch sagt 7 Tipps, um dein volles Potenzial auszuschöpfen. Oder jeder Tag ein Freitag. Wer wünscht sich das nicht? Vielleicht wäre noch besser jeden Tag ein Samstag oder Sonntag, aber immerhin besser als Montag. Ja, vielleicht denkst du jetzt, was für ein Schwachsinn, wer schreibt oder denkt denn sowas, vor allem, wenn man ein Pastor ist. Vielleicht fühlst du dich aber auch ein bisschen ertappt, wenn du über deine eigenen Wünsche und dein eigenes Leben nachdenkst und wenn du deine Gebete Revue passieren lässt. Wenn wir ehrlich sind, dann dreht sich da doch schon einiges um uns selbst. Und vieles von dem vielleicht unterbewusst und manche Dinge auch keine schlechten Dinge. Und vieles ist auch in uns verankert und von der Welt und der Gesellschaft um uns herum als ganz normal angesehen. Und deshalb ticken wir auch oft so, weil wir eben auch gefallene und schwache Menschen sind. Ja, manchmal setzen wir halt unsere Hoffnung da rein, dass uns das auch Glück und Erleichterung bringt. Glück und Zufriedenheit ist, was jeder Mensch will und das ist auch gut so. Aber nicht alle Wege führen zu diesem Ziel. Manche Wege machen den Anschein, aber sie verflüchtigen sich alsbald. Und der Apostel Johannes schreibt in seinem ersten Brief, liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Die Welt mit ihren Begierden vergeht, doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. Die tollen Ratschläge von vorher drehten sich um unsere Selbstverwirklichung und waren nur ein bisschen christlich angehaucht oder verpackt. Gott will, dass du ein tolles Leben hast. Gott will dir Erfolg schenken in allem, was du tust. Und Gott will, dass du gesund bist, um es mal auf die 3 zentralen Sachen runterzubrechen. Aber das ist ein falsches Evangelium, weil es den Menschen in den Mittelpunkt stellt und Gott zu einem Spielzeugautomaten degradiert. Ja, in der heutigen Predigt und in dem Text, den wir vom Ben gehört haben, zeigt uns Jesus einen radikal anderen und besseren Weg, nämlich selbstlose Hingabe und Liebe anstatt Selbstverwirklichung. Selbstlose Hingabe und Liebe anstatt Selbstverwirklichung. Und gleichzeitig verheißt er uns, dass dieser Weg uns wahre Freude und wahre Erfüllung bringt und nicht flüchtig ist. Ja, in der Textlesung haben wir von der Fußball schon gehört. Und Jesus nutzt sie, um seinen Jüngern ein letztes Mal ganz anschaulich die Grundlagen unseres christlichen Glaubens zu erklären. Man könnte sagen, da steckt das Einmaleins der Nachfolge drin. Und Jesu Worte gelten bis heute und sind höchst relevant für unser Leben. Und ich habe ja vor ein paar Monaten schon über die Fußwaschung gepredigt und der Fokus darauf lag auf dem ersten Teil. Und dort haben wir gesehen, dass Jesus uns durch die Fußwaschung zeigt, wie sehr er uns liebt und dass die Fußwaschung ein Bild für unsere Rettung ist und dass sie auch ein Bild für unsere Heiligung ist, also unser Leben als Christen. Und heute wollen wir die Fußwaschung als Vorbild für unsere Nachfolge betrachten. Und warum diese Zweiteilung? Na, weil Jesus die Fußwaschung genau in diese beiden Dimensionen auch auslegt. Und am Ende werden wir doch mal sehen, wie die beiden aber auch ganz eng zusammenhängen. Bevor wir einsteigen, möchte ich noch mit uns beten. Ja, lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du diesen Gottesdienst segnest, dass du dein Wort an uns segnest. Öffne unsere Herzen und Ohren. Lass uns begreifen, wie sehr du uns liebst, dass du uns gerettet hast und dass du uns ein Vorbild gegeben hast. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, auf dieser Basis zu leben und nach diesem Vorbild zu leben. Ja, zu deiner Ehre, zu unserem Besten und zum Wohl für die Menschen. Amen. Ja, die Antwort auf die Frage, wie verstehen wir die Fußwaschung, ist die gleiche Antwort wie auf die Frage, wie verstehen wir den christlichen Glauben. Wie verstehen wir die Fußwaschung, ist das gleiche wie verstehen wir den christlichen Glauben. Weil die Fußwaschung erklärt uns ganz anschaulich den Kern, das Zentrum des christlichen Glaubens und unserer Nachfolge. Wie wir gerade gehört haben, als Jesus zu Petrus kommt und ihm die Füße waschen will, antwortet Petrus: Herr, du wäschst mir die Füße? Und Jesus sagt ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht. Du wirst es aber danach erkennen. Und dann beginnt ein herrlicher Dialog zwischen Jesus und Petrus. Und Jesus erklärt uns diese erste Dimension der Fußwaschung. Und wer das nochmal im Detail haben möchte, den möchte ich auf meine letzte Predigt verweisen. Und jetzt möchte ich es nur nochmal kurz und knapp zusammenfassen. Ihr könnt gerne mit in den Text schauen. Wenn ihr in Vers 8 schaut, dann geht es da um die allgemeine Waschung, um die Reinigung, also um unsere Rettung. Und dort heißt es, Petrus spricht zu Jesus: Auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Aber Jesus antwortet: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Wir müssen von Jesus gereinigt werden, um gerettet zu sein. Diese Waschung ist ein Bild für unsere geistliche Wiedergeburt. Und durch Buße und Umkehr von unseren Sünden und durch Glauben an Jesus sind wir vor Gott gerecht gesprochen und können deshalb Gemeinschaft mit ihm haben. Und Jesu deutliche Antwort hier zeigt, dass diese Bedeutung von der Fußwaschung essentiell ist und die Grundlage für all das bildet, was wir heute noch hören werden. Und in Vers 9 und 10 spricht er dann nicht mehr von Waschung, sondern jetzt von Fußwaschung und sagt, obwohl wir schon rein sind. Das heißt, Da geht es um unsere Heiligung und um unser Leben in der Nachfolge. Und Petrus denkt, er hat es jetzt verstanden und reagiert voller Begeisterung. Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch meine Hände und das Haupt. Okay, Jesus, ich hab's verstanden. Wasch mich bitte. Wasch mich komplett. Von oben bis unten. Petrus will auf Nummer sicher gehen. Er will zu Jesus gehören. Aber Petrus liegt erneut daneben. Jesus spricht zu ihm. Wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Was für ein wunderbares Bild. Jesus lehrt, dass man ein einziges Mal gebadet wird, nicht nur ein bisschen, sondern ganz. Und dieses Gebadetsein, wie es übersetzt heißt, macht auch den Unterschied, das ist die Rettung. Aber doch scheint es hier, dass Petrus trotzdem die Füße gewaschen bekommen muss. Aber Jesus badet ihn jetzt nicht ein zweites Mal, sondern er wäscht ihm nur die Füße. Das heißt, das Leben als Christ ist ein Leben der Fußwaschung, ist ein Leben der Buße, ist ein Leben, wo wir immer wieder Sünden bekennen vor Gott. In dem Wissen, dass wir zwar schon vollkommen rein sind, uns aber immer wieder dreckig machen. Ja, und so hat uns Jesus schon zwei der drei Antworten gegeben auf die Frage, wie verstehen wir die Fußwaschung? Jesus hat uns gebadet, das heißt gerettet, und Jesus wäscht unsere Füße, das heißt, er heiligt uns. Und damit kommen wir jetzt zu der dritten Antwort und damit auch zu unserem heutigen kurzen Abschnitt. Ich lese uns nochmal die Verse aus Johannes 13, Abvers 12. Und ihr könnt gern mitlesen. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Meister und Herr, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer, als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Ja, Jesus hat gerade seinen Jüngern die Füße gewaschen und fragt sie: Versteht ihr, was ich euch getan habe? Versteht ihr, was die Fußwaschung noch bedeutet? Und hier kommt die dritte Antwort. Schaut mit mir in Vers 14. Jesus spricht: Wenn ich euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Was ist Jesu Forderung? Was meint er? Sollen wir eine Schüssel holen und uns hier gegenseitig die Füße waschen? Wohl eher nicht. Zumindest haben das die Christen durch die ganze Kirchengeschichte normalerweise nicht so verstanden. Und auch Jesus gibt uns hier eine andere Antwort. Und die Antwort zusammengefasst heißt: Jesus gibt uns ein demütiges und selbstloses Beispiel von hingabevollster Liebe. Ein demütiges und selbstloses Beispiel von hingabevollster Liebe. Und er fordert jetzt, dass wir einander auch so lieben, wie er uns geliebt hat. Und das Ganze hat dann drei Dimensionen. Einmal zur Ehre Gottes, zu unserem Besten und zum Zeugnis für die Menschen. Die Fußwaschung war empörend für die Jünger. Das haben wir an der Reaktion von Petrus gesehen. Petrus wollte sich dagegen wehren. Weil normalerweise war das Sklavenarbeit, die Arbeit von einem Diener. Aber doch keinesfalls sollte Jesus, ihr Herr und Meister, der Messias, der menschgewordene Sohn Gottes, ihnen die Füße waschen. Wenn dann doch umgekehrt. Sie waren empört darüber. Aber bald sollten sie begreifen, dass Jesus damit eine Parallele zu seinem schändlichen Kreuzestod veranschaulichen wollte. Aber das haben sie nicht in ihrem Kopf zusammenbekommen, weil das Kreuz ist noch viel schockierender, als wenn Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Und es war so unbegreiflich für sie, dass alle Ankündigungen von Jesu Tod, die er gemacht hat, sind bei den Jüngern auf taube Ohren gestoßen. Sie haben nie verstanden, was Jesus ihnen damit sagen wollte. Sie konnten sich es gar nicht vorstellen. Ja, und doch erniedrigt sich ihr Herr und Meister, der Sohn Gottes, zu einem Sklaven und ist verachtet von den Menschen. In Philipper 2 heißt es, Jesus, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Und eine Antwort auf den Grund, warum Jesus das gemacht hat, finden wir zum Beispiel im ersten Vers in Johannes 13. Dort heißt es, wie er die Seinen geliebt hat, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Jesus tat das für dich und mich. Er starb für uns, weil er uns liebt. Und er gibt uns dadurch jetzt ein demütiges und selbstloses Beispiel von hingabevollster Liebe. Aber er fordert jetzt eben auch, dass so wie er uns geliebt hat, wir einander lieben und dienen sollen. In Vers 13 heißt es, ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Jesus ist der Herr der Welt, er steht über allen Dingen und deshalb hat er auch allen Grund und alle Autorität dazu, das von uns zu fordern. Wenn ich nun der Herr und Meister euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Er hat nicht nur alle Autorität dazu, sondern er hat es uns auch vorgelebt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der, ihn gesandt hat. Jesus ist vom Vater, von Gott dem Vater gesandt worden. Und sagt darüber, ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Jesus tut den Willen des Vaters und verherrlicht ihn dadurch. In Vers 31 spricht er, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott verherrlicht durch ihn. Und genauso wie Jesus ausgesandt wurde von Gott dem Vater, um ihn zu verherrlichen, so sendet Gott uns jetzt aus und wir verherrlichen ihn dadurch, dass wir seine Gebote halten und das tun, was er fordert. Es heißt in 1. Johannes, denn das ist Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Es verherrlicht Gott, wenn wir einander lieben und dienen. Aber zweitens, es ist auch zu unserem Besten, wenn wir seine Gebote halten und einander lieben und dienen. John Piper bringt das wunderbar auf den Punkt. Er sagt, we are most satisfied when God is most glorified. Wir sind am erfülltesten, wenn wir Gott verherrlichen. Und Jesus sagt in unserem Text hier genau das Gleiche. In Vers 17, wenn ihr mal reinschaut, sagt er, wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Glückselig ist so ein Wort, das heutzutage nicht mehr so häufig verwendet wird. Gebräuchlicher sind vielleicht glücklich, zufrieden, fröhlich, erfüllt, gesegnet oder sogar vom Glück verwöhnt. Auf Englisch blessed. Und Jesus sagt hier, Gottes Gebote nicht nur zu kennen, sondern sie zu tun, bringt uns Erfüllung. Dann dadurch sind wir glückselig. Jesus hat das Gleiche getan. Jesus, in Hebräer 12 heißt es, Jesus ertrug das Kreuz um der vor ihm liegenden Freude willen. Zu dem Zeitpunkt seines größten Dienstes hatte Jesus keine Freude. Er war von Gott verlassen, als er am Kreuz für uns starb. Er tat es aber um der vor ihm liegenden Freude willen. Und auch bei uns ist Gehorsam und Liebe nicht immer leicht. Es kann Leid bedeuten. Aber wir haben auch die Verheißung, dass das wahre Erfüllung bringt und ewige Freude. Ja, und drittens, ist das, was unser Text uns lehrt, auch ein Zeugnis für die Menschen. Es gibt ein paar Verse, die wir noch nicht gelesen haben heute. Vers 34 und 35 gehören auch noch zum Predigttext. Den Rest haben wir übersprungen. Ihr könnt mal mitlesen. Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Darin wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Unsere Liebe untereinander soll so außergewöhnlich sein, dass jeder Mensch daran erkennen kann, dass wir Kinder Gottes sind. Ich möchte uns ein Zitat von Major Ian Thomas vorlesen. Es steht in einem wundervollen Buch, das der Robin mir vorgeschlagen hat. Das Buch heißt Leben über dem Durchschnitt. Und es beinhaltet 30 Mini-Biografien, nur 2-3 Seiten lang. Die lesen sich in ein paar Minuten. Und sie sprechen davon, wie Menschen über die Jahrhunderte radikal Jesus nachgefolgt sind und ein bleibendes Zeugnis hinterlassen haben. Ian Thomas schreibt, was hast du, das dein Nachbar nicht hat? Aus seiner Sicht ist der einzige Unterschied, du bist religiös und er ist es eben nicht. Und dann sagt er aber weiter, nur wenn deine Lebensqualität die Nachbarn verblüfft, kannst du sie beeindrucken. Es muss anderen völlig klar sein, dass das Leben, das du führst, nicht nur empfehlenswert ist, sondern dass es alle menschlichen Erklärungen übersteigt. Es liegt über dem, was ein Mensch aus eigener Kraft nachmachen kann. Und so wenig sie das verstehen, ist es doch deutlich die Folge davon, dass Gott sich in dir widerspiegelt. Kurz gesagt bedeutet das, dass deine Nachbarn überzeugt sein müssen, dass der Herr Jesus Christus, von dem du sprichst, in deinem Leben der Mittelpunkt ist. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und ich möchte dieses neue Gebot der Liebe, was uns Jesus hier gegeben hat, noch ein bisschen genauer anschauen und es dann auch ganz praktisch werden lassen. Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Zunächst mal, was ist neu an dem Gebot? Nächstenliebe kommt schon ganz früh im Alten Testament vor. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. In der Bergpredigt fordert Jesus dann sogar die Feindesliebe. Also was ist neu an diesem Gebot? Die Neuheit ist wohl der Maßstab, den Jesus hier aufstellt. Er sagt jetzt, so wie Jesus uns geliebt hat, sollen wir einander lieben. Nicht nur so sehr, wie wir uns selbst lieben, sollen wir einander lieben, sondern so sehr, wie Jesus uns geliebt hat. In Johannes 15 sagt er, niemand hat größere Liebe, als der sein Leben lässt für seine Freunde. Und einerseits spricht Jesus hier von seinem Tod für uns, aber andererseits setzt er auch einen Maßstab. Ja, und ich möchte uns fragen, sind wir bereit, unser Leben füreinander aufzugeben? Ich weiß nicht, was das konkret bedeuten mag für jeden Einzelnen. Vielleicht ist es Komfort oder Geld oder Zeit, die wir für andere aufbringen. Vielleicht irgendwelche Karrierewege, die wir nicht einschlagen. Vielleicht sind es Wünsche oder Bedürfnisse, die wir hinten anstellen. Jesus setzt einen neuen Maßstab. Und der Maßstab ist Selbstverleugnung und Hingabe anstatt Selbstverwirklichung. Und dieser Maßstab ist komplett anders als das, was die Welt um uns her lebt. Und doch sagt Jesus, dass das Einzige, was uns wahre Erfüllung bringt. Nach weltlichem Maßstab wäre es nicht normal, wenn ein Chef seinen Angestellten dient. Und doch schätzt es, glaube ich, jeder von euch, wenn er einen solchen Chef hätte. Also, wenn du Leute unter dir hast, dann behandle sie so, sei so ein Vorgesetzter, nimm dir Jesus zum Vorbild. Eine andere kurze Geschichte. Vielleicht kennt ihr Timothy Keller, ist ein bekannter Pastor aus New York. Und eines Tages kam eine Frau zu ihm in die Gemeinde und er hat sie gefragt, wie bist du zu uns gekommen? Und sie hat eine Geschichte erzählt. Ihr Chef war Christ in der Gemeinde. Und eines Tages hat sie einen groben Fehler gemacht, der die Firma Geld gekostet hat. Und der Chef hatte auch ein bisschen Verantwortung. Er hätte auch drüber blicken müssen, hat er aber nicht. Das heißt, es war ihr Fehler. Und als dann der höhere Vorgesetzte es mitbekommen hat, hat der Chef seinen Kopf für die Frau hingehalten. Er hat im Prinzip die Verantwortung auf sich genommen, obwohl es ihm Steine in den Karriereweg gelegt hätte. Aber der Frau hätte es sicherlich ihren Job gekostet. Und die Frau hat es nicht verstanden, warum er es gemacht hat und hat ihn so lange genervt, bis er es ihr gesagt hat. Und seine Antwort war, na, ich bin davon überzeugt, dass Jesus Christus seinen Kopf für mich hingehalten hat. Und deshalb habe ich auch meinen Kopf für dich hingehalten. Und solche Jesus-Ähnlichkeit dient als wunderbares Zeugnis, weil es eben nicht der Maßstab ist. Weil es niemand versteht. Und diese Frau kam dadurch zur Gemeinde. Ja, ein Schlüssel in unserem Denken oder folgendes Umdenken hilft uns vielleicht. In Apostelgeschichte spricht Jesus oder wird Jesus zitiert, geben ist seliger als nehmen. Tut nicht die Dinge, weil ihr Anerkennung oder eine Gegenleistung für irgendetwas wollt. Tut die Dinge, weil es wahre Freude bringt. Eure Belohnung ist von Gott. Und diese Belohnung, diese Freude ist dann eben nicht flüchtig. Es ist angenehm und es ist schön, wenn uns andere Menschen bedienen oder uns etwas Gutes tun. Und doch ist es so leicht flüchtig und man bekommt selten genug. Man will am nächsten Tag gerne wieder bedient werden und so weiter. Es gibt dagegen kein besseres Gefühl, wenn ihr den Spieß umdreht und anderen dient und anderen Gutes tut. Probiert's doch einfach mal aus. Bei euren Partnern, bei euren Freunden, bei Arbeitskollegen, wo auch immer ihr seid. Eine weitere Anwendung davon ist, schmeißt eure imaginären Strichlisten weg, auf denen ihr mitnotiert, wie viel ihr macht und wie viel andere machen. Ich weiß, dass ihr sie habt. Und wie oft denken wir, und ich denke da genauso, warum muss ich immer das und das machen? Warum kann meine Frau oder mein Mann das nicht auch mal machen? Wenigstens einmal. Oder wenn ich dies und das nicht in der Gemeinde mache, dann macht's ja niemand. Oder ich mache die gute Arbeit, aber mein Kollege bekommt die Anerkennung und das Lob vom Chef. Ich denke, ihr habt eure eigenen Baustellen, wenn ihr mit euch ehrlich seid. Ja, und tut die Dinge auch nicht widerwillig, die ihr tut. Ihr bittet vielmehr um Vergebung, wenn ihr mal wieder so selbstzentriert seid. Dienen und lieben ehrt Gott und ist zu unserer größten Freude. Die Freude kommt von Gott und nicht von den anderen. Und ich predige das zuallererst zu mir selbst, weil ich mich immer wieder mit eben genau diesen Gedanken ertappe. Und ja, macht euch, all das sind meine Problemfelder, vielleicht sind es eure, macht euch selbst Gedanken, was da eure Baustellen sind. Ja, und was wir außerdem sehen in unserem Text ist, und das ist ein letzter Anwendungspunkt, Liebe ist praktisch. Jesus sagt, wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Es ist leicht, darüber zu philosophieren, was Liebe ist. Es ist auch leicht, hier vorne zu stehen und euch über Liebe zu predigen. Aber wenn es nur dabei bleibt, dann ist es wertlos und nutzlos. Wenn wir es nur wissen, ist die Verheißung der Glückseligkeit noch nicht da. Liebe ist kein Gefühl, sondern ein Gebot, eine andauernde Entscheidung und ganz viele Taten. Das mag den einen oder anderen vielleicht verblüffen, aber die Definition, die uns die Bibel über Liebe gibt, in 1. Korinther 13, ist folgende. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Jeder einzelne Punkt in dieser Aufzählung sind Taten und Entscheidungen. Nimm dir diese Woche Zeit, um über die einzelnen Punkte nachzudenken. Ja, und ich bin mir sicher, dass wir, wenn wir uns das als Maßstab und als Ziel für unsere Beziehungen, Freundschaften und Ehe und Ehen vornehmen, dann sind die Chancen deutlich besser, dass sie gelingen. Allzu oft in der Praxis sieht man aber oder erlebt genau das Gegenteil. Nämlich das Prinzip, wie du mir, so ich dir. aber die Liebe, und unser Text sagt, wie Jesus mir, so ich dir, egal was der andere mir tut. Die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, erduldet alles. Wie Jesus mir, so ich dir. Das ist der Maßstab für unser Zusammenleben, den Jesus uns gibt, für unsere Familien, Freunden, hier in der Gemeinde und auch mit Arbeitskollegen. Ja, und ich möchte euch noch eine kurze Geschichte aus dem vorher genannten Buch erzählen. Oscar Cubas war ein Pastor in Honduras. Er lebte in einem kleinen kommunistischen Dorf und durch seinen Dienst dort kamen viele Menschen zum Glauben. Aber das gefiel den Kommunisten dort überhaupt nicht und so wurde er schikaniert und einmal sogar wegen lächerlichen Anschuldigungen, weil er einen abgestorbenen Baum gefällt hat, ins Gefängnis geworfen. Der Richter hat es zum Glück erkannt und ihn gleich wieder freigelassen. Aber wie reagierte Oscar jetzt? Versuchte er sich zu rächen? Denunzierte er seinen Nachbarn? Suchte er sich selbst zu verteidigen? Nein, er hielt alles aus, er hielt die schlechten Behandlungen aus und versetzte die Dorfbewohner in Staunen über sein Benehmen. Denn es überstieg ganz einfach ihren weltlichen Verstand, die Sachen, die, sowas macht man nicht. Aber er lebte nach dem Prinzip, wie Jesus mir, so ich dir. Und es hat noch ein bisschen gedauert, aber eines Tages kam sein Nachbar zum Glauben. Jesus gibt uns ein demütiges und selbstloses Beispiel von hingabevollster Liebe und er fordert jetzt von uns, dass wir einander auch so lieben, wie er uns geliebt hat. Und zwar zu Gottes Ehre, zu unserem Besten und zum Zeugnis für die Menschen. Ja, wenn wir das versuchen umzusetzen, dann werden wir schnell merken, dass wir immer und immer wieder an dem Maßstab scheitern. Wie sollen wir denn jemals so lieben, wie Jesus uns geliebt hat? Und damit schließt sich der Kreis der heutigen Predigt. Denn wir haben die zwei verschiedenen Dimensionen von der Fußwaschung betrachtet. Zum einen, wie sie unsere Rettung und unsere andauernde Heiligung widerspiegelt und veranschaulicht. Und zum anderen, wie Jesus uns ein Vorbild für die Nachfolge gibt. Ja, und dann Scheitern an dem Maßstab von Jesu Liebe zeigt uns immer wieder den Bedarf, die Füße gewaschen zu bekommen und zurück zum Thron der Gnade Gottes zu kehren. Ja, und gleichzeitig setzt uns die Rettung immer wieder frei, dass wir jeden Tag ein Stückchen Jesus ähnlicher werden. Und die zwei werden ein andauernder Zyklus sein in unserem Leben. Ja, und wenn du an dem Maßstab verzweifelst, dann empfehle ich dir, dich zuerst mal intensiv mit dem ersten Teil der Fußwaschung auseinanderzusetzen. Vielleicht hörst du dir auch nochmal meine letzte Predigt dazu an. Dort wird das Fundament der Nachfolge gelegt. Ja, und wenn dir auf der anderen Seite die Motivation zum Lieben fehlt oder dein Herz anfängt, hart oder lauwarm zu werden gegen deine Mitmenschen, dann tu Buße und erinnere dich dran, wie sehr Jesus dich geliebt hat und sein Leben für dich gegeben hat. Die Fußwaschung ist die Antwort auf die Frage, wie verstehen wir den christlichen Glauben? Ganz konkret zeigt sie uns vier Dinge. Erstens, wie sehr Jesus uns liebt und dass er deshalb bereit ist, uns ein für alle Mal von unseren Sünden reinzuwaschen und auch immer wieder von unseren täglichen Übertretungen. Und viertens, er gibt uns ein demütiges und selbstloses Beispiel von hingabevollster Liebe und fordert von uns, dass wir jetzt genauso miteinander umgehen. Zu Gottes Ehre, zu unserem Besten und zum Zeugnis für die Menschen. Amen.